Ja, hallo liebe M-Games Online-Gemeinde. Ich darf euch wieder begrüßen zur zweiten Ausgabe unseres M-Podcasts 2.0. Diesmal in einer ganz eklektischen Runde. Wir sind nämlich hier mit Steffen.
Hi.
Und dem einen und einzigen Winnie Forster.
Servus.
Wollt ihr euch kurz nochmal vorstellen? Steffen vielleicht als Erster.
Hi, also ich bin Steffen, ich bin jetzt seit einem Jahr fester Bestandteil der M-Games-Redaktion, von daher dürfen die meisten nur inzwischen schon von mir gelesen haben und mich irgendwie auch mal gesehen haben in unserem letzten Podcast schon zum Jahresrückblick. Und mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen.
Ja, ich hätte auch gehofft, dass der Lennart mich vorstellt, aber das mache ich kurz selber. Ich bin der Winnie, genau, ich habe 92 Cybermedia mitgegründet, die ersten Jahre war ich auch Chefredakteur des Maniac, ich glaube bis 1999, seitdem bin ich freier Autor und so kennt man mich auch, Test ab und zu was, mache hauptsächlich eben Reportagen, wirtschaftliche und technische Themen.
Das hätte ich auch hinbekommen, aber dann hätte ich die ganzen Zahlen wahrscheinlich wieder verbockt, Winnie, das kannst du doch besser.
Die habe ich ja auch verbockt.
Nein, sehr schön, wir kommen heute zusammen, weil wir gerne über, ja, nicht nur über Winnies Cyberpunk-Test allgemein sprechen wollen, sondern über Spielewertung. Also es soll gehen um unseren Test zu Cyberpunk 2077, der ja teilweise in den Kommentaren von euch heiß diskutiert worden ist und darüber, wie überhaupt die M wertet, wie sich das vielleicht auch verändert hat und allgemein Spielewertung im Wandel der Zeit, wenn ich jetzt einen Titel, mal schauen, welchen Titel ich drüber schreibe über diesen Podcast am Ende, aber wir werden sehen.
Lothrok fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Und was jetzt?
Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.
Glaubst du, hast den Tod überlistet? Der Tod hat dich überlistet.
Also Winnie war unser Haupttester für die Ausgabe in der vorletzten M. Das war, welche war das denn?
Die 329.
Genau, die 329. Und Steffen hat einen Meinungskasten geschrieben, das Spiel auch ziemlich weit gespielt. Ich selber habe nur ganz kurz reingespielt, so ungefähr 2 Stunden. Ich habe Johnny Silverhand noch nicht mal getroffen, deswegen halte ich mich jetzt bei allen meinen Diskussionen ums Spiel vielleicht auch etwas zurück und versuche ein bisschen mehr euch zu vertreten. Ich habe mir ein paar Kommentare rausgesucht, die wir vielleicht noch diskutieren wollen. Und ja, ich weiß nicht, womit fangen wir denn am besten an? Vielleicht könnt ihr ja beide erstmal eure allgemeinen Meinungen zum Spiel sagen, bevor wir anfangen, oder womit wollen wir beginnen?
Ich denke mir, das Allgemeine können wir uns eigentlich sparen, weil das haben wir ja geschrieben. Gerne, Lennart, können wir gleich auf die Leserkommentare eingehen, die kannst du uns hinwerfen und dann würden wir dazu was beantworten.
Ja, dann gucke ich mal, wie ich jetzt hier am besten meine Sachen auswähle. Vielleicht erstmal ein paar positive Geschichten. Also, ich entschuldige mich jetzt schon, wenn ich die Usernamen falsch ausspreche oder die Referenzen nicht verstehe. Cyridian Sloan schreibt: Fand den Cyberpunk-Test sehr schön geschrieben, da er sich abseits der Zusatzkästen zwecks der nicht wegzudiskutierenden technischen Mängel rein auf das Spielerlebnis bezieht. Oder Waldorf schreibt auch, wenn man für die technischen Schwächen der Konsolenfassung 5% Punkte abzieht, ist das in Ordnung. Also das sind jetzt so ein bisschen eher die positiven Stimmen. Und dann geht's aber schon direkt los um das heiß Diskutierte. Max Snake gibt nämlich schon zu bedenken, ich würde mich freuen, wenn es friedlich wird und alle auch wirklich den Test lesen, anstatt jedes Mal nur über die Wertung zu diskutieren. Da schreibt zum Beispiel als erster negativer Kommentar The Boy Who Lived. Also, wenn Cyberpunk 2077 wirklich eine Wertung über 80 bekommen hat, bin ich ziemlich angepisst. Jeder andere Titel mit solch technischen Schweinereien würde das zu spüren bekommen. Für mich ist das Prädikat unspielbar bei sowas schon längst erreicht. Ich finde auch das Argument von wegen, dennoch ist das Potenzial für ein atemberaubendes, immersives Erlebnis da, zieht absolut nicht. Wir betrachten schon lange nicht mehr nur eine Seite von Spielen, klinisch steril, separat von anderen, wenn es um Wertungen geht. Das ist jetzt mal als kleiner Querschnitt von den Meinungen unserer Leserschaft zum Cyberpunk-Test. Und vielleicht will Winnie ja direkt mal was dazu sagen.
Ja, eben der erste, den du vorgelesen hast, der meint eben mit dem Zusatzkasten, klar, das war, also es war tatsächlich problematisch, das Spiel zu testen und zu bewerten. Es war knifflig, vor allem, weil ja die ganze Diskussion die ist ja sofort aufgetaucht. Und bis wir unsere Wertung gegeben haben, hatten wir 3 Wochen Diskussion hinter uns. Also es war durchaus eine Herausforderung. Was ich natürlich nicht mehr machen wollte und was ich auch nicht getan habe, ist einfach in die gleiche Kerbe zu schlagen, weil im Meinungskasten vor allem eben. Wie gesagt, wir haben ja einen speziellen Kasten. Dann nochmal irgendwie die lustigsten Fehler aufzuzählen, wie sehr sie nerven und so weiter. Dafür ist der Test einfach auch zu spät gewesen. Also wenn Maniac die erste Stimme oder zu den ersten Stimmen im Internet gehört hätte, hätte das natürlich reingehört. So konnte man sich darauf beziehen. Und das war dann auch das Vorgehen bei unserem Test, dass wir uns darauf beziehen, dass wir ganz sachlich in dem Kasten auf die Fehler eingehen, auch da ohne jegliche Polemik. Und das hat eben der erste Kommentar, den du vorgelesen hast, auch gut erkannt, um den Meinungskasten freizuhalten davon. Trotzdem natürlich eben das Problem, man muss eine Wertung geben. Und das war natürlich das Schwierige, eben die Frage, inwieweit wie viel Prozent zieht man ab für die technischen Fehler. Also das ist durchaus mir erstmalig so in der Form passiert, seitdem ich teste. Und ich habe mir versucht zu überlegen, also man muss dazu sagen, dass ich keine große Vorerwartung hatte. Ich habe also jetzt nicht zu den Fanboys gehört, die das Spiel vorbestellt hatten, die drauf gewartet haben. Ich habe das mitbekommen über meine Kumpels, dass sich eigentlich 50% wirklich drauf gefreut haben. Ich selbst war jetzt eigentlich nicht so heiß drauf und hat es mir zum einen natürlich erleichtert, dass ich vielleicht nicht so enttäuscht war wie gewisse andere Leute. Zum anderen habe ich mir überlegt, was wäre denn passiert, wenn das Spiel jetzt von einem kleinen Entwickler, von irgendeinem Indie-Entwickler gekommen wäre, ohne den ganzen Hype davor. Dieser Gedanke liegt eigentlich meinem Meinungskasten und der Wertung zugrunde, weil ich denke, dann wäre es auf jeden Fall eben ein 80er geworden. Man hätte gesagt, wow, also man muss sich eben vorstellen, der Entwickler ist unbekannt, kein Hype davor, dann wäre das als extrem gutes und auch großes und erzählerisch stimmiges Spiel aufgefallen, das aber total eben verbuggt ist. Also ich habe eben, hört man durch, keine 10% oder 15% einfach von der Wertung abgezogen, sondern eben, wir haben uns entschlossen, die technischen Fehler rauszustellen und uns das Spiel so anzuschauen. Und zum letzten Kommentar mit dem Unspielbar, das war natürlich auch ein wichtiger Punkt, das finde ich eben stimmt nicht. Also das Spiel ist in meinen Augen nicht unspielbar, sonst hätte man noch ein größeres Problem gehabt. Ich nenne auch einen Punkt in meinem Meinungskasten, warum die Fehler komischerweise eben bei einem The Witcher hätten sie oder haben sie mich mehr gestört. Komischerweise im Cyberpunk fand ich eben die Sachen, die ich darauf ziehe, in meinem Kasten gar nicht so schlimm. Also ich war weit davon entfernt, nach 3-4 Stunden zu sagen, nee, das spiele ich nicht, sondern ich habe die Fehler, bin jede halbe Stunde über irgendeinen Bug gestolpert, der mich zum Schmunzeln gebracht hat, aber ansonsten konnte ich das Spiel eigentlich ganz normal spielen. Und um diesen Monolog kurz abzuschließen, ist mir aufgefallen, da kann mich aber auch Steffen korrigieren, dass die am nervigsten sind sicherlich die häufigen Abstürze gewesen. Die gab's aber witziger. Also ich habe auf 3 Plattformen gespielt. Auf der alten PlayStation sind die Abstürze wiederum relativ selten gewesen. Das wäre etwas gewesen, was mich natürlich total abgefuckt hätte, wenn ich jede halbe Stunde, jede Stunde einen Absturz habe. Bei mir ist es so gewesen, dass alle 10 Spielstunden das Spiel abgekackt ist. Das heißt, es ist also dann nach 40 Stunden 4-mal passiert. Interessanterweise scheint es aber wenn man das Spiel hat, auf einer PS5 gespielt hat, da habe ich es erlebt, dass es quasi wirklich jede Stunde irgendwie abgekackt ist. Also das hat sich dann noch dazu quasi täglich geändert mit den Patches und mit den Ansichten. Also durchaus problematisch, aber mir war es wichtig, das haben wir es auch gemacht, dass es doch auf jeden Fall einen 80er bekommt. Hätte es 83 bekommen oder 82, also wäre das in meinen Augen auch voll okay gewesen, aber ich wollte tatsächlich dem Spiel bewusst keinen 70er geben. Monolog zu Ende. Dankeschön.
Ich möchte noch die Frage an dich stellen, Vinny, ungefähr. Also du hast auf 3 Plattformen hast du das Spiel gespielt.
Ja, auf 2 kurz, nämlich PS5 und auf einem schönen PC. Natürlich die PC-Version war die grafisch anspruchsvollste, wobei ich da eben nicht weiß, wenn man es 5 Stunden gespielt hätte, ob es dann 3-mal abgekackt wäre. Und 90%, ich habe es nicht ganz durchgespielt, ich habe ganz kurz davor aufgehört vor dem Ende. Und das war auf einer uralten PS4.
gucken, wie hast du es mit Framerate-Einbrüchen und so erlebt? Also ist das extrem oft abgekackt irgendwie auf 10 Bilder pro Sekunde, wenn du unterwegs warst? Oder ist dir irgendwie, ja. Also was wie extrem war das mit den Bugs bei dir gewesen auf der alten Plattform, außer von Abstürzen abgesehen?
Genau, das Abstürzen habe ich gesagt, das war nicht so schlimm. Und so ein Framerate-Fetischist war ich eh nie. Also das ist, dass ich mich dran raufziehe, ob das jetzt im ersten Frame läuft oder im zweiten. Und mich hat es definitiv nicht gestört beim Spiel. Also wenn ich es jetzt verglichen hätte von mir auf der einen Seite mit einem Rennspiel und mit GTA oder aber mit dem Ego-Shooter in den Kampfsequenzen, das ganz bewusst, dann wäre mir das vielleicht auch aufgefallen, dass es ein bisschen mehr stottert als ein anderes Spiel. Aber nein, also das hat mich tatsächlich beim Spielen nicht gestört.
Okay. Und wir haben dann war das für dich also soweit relativ flüssige Erfahrung die meiste Zeit des Spielens? Also bist du durch die Stadt gelaufen, hast keine großen Probleme
mit gehabt, relativ meistens. Flüssig umschreibst du es ganz gut, ja, danke. Relativ flüssig, ja.
Also bei mir war es ja auch so, ich habe das Ding auch auf der PS5 vor allem gespielt und habe kurz auf dem PC, habe ich auch ein paar Stunden mal reingespielt, aber um den Vergleich zu ziehen, was uns vielleicht erwarten könnte, wenn dann später eine richtige PS5-Version kommt, weil was auch in den Kommentaren oft erwähnt wurde, was ich auch kurz mal nochmal klarstellen will, wir haben keine PS5-Wertung, keine Xbox Series X-Wertung vergeben, weil es einfach keine Version davon gibt.
Richtig, genau.
Also das ist klar, wir werden später das Spiel, werden wir auf jeden Fall nochmal testen, davon gehe ich fest aus, dass wir wahrscheinlich auch später nochmal Hand anlegen werden an das Spiel, spätestens im Nachspiel oder wahrscheinlich werden wir auch einen separaten Test einfach nochmal machen,
wo man uns dann diese Version nochmal anschaut. Ich habe ja eigentlich sogar schon diesen kleinen Vergleichskasten, den ich habe ihn gerade aufgeschlagen, wenn ich jetzt hier diesen Faktencheck PS4, PS5, Xbox
One. Nee, aber das, was Stefan sagt, ist schon wichtig und richtig. Das finde ich auch sehr interessant und gut. Nachspiel wäre eine Rubrik für sowas, aber ich denke, ihr werdet es, wenn da, sagen wir mal, im Jahr eine PS5-Version kommt, ganz normal nochmal testen.
Eben, davon gehe ich auch aus. Also ich werde auf jeden Fall, werde ich mir das Ding auch dann nochmal genau anschauen, weil eben meine Erfahrung auch von der PS5, wie der Vinny schon gesagt hat, also bei mir ist es stimmlich abgestürzt. Also von den ganzen anderen kleinen Bugs mal abgesehen, die mich auch extrem genervt haben, muss ich sagen. Also ich kann mit vielem leben und bin auch nicht so empfindlich eigentlich, aber das war schon teilweise echt nervig. Und das neben kleineren Schwächen, die das Spiel hat und Balanceproblemen und andere Kleinigkeiten, war das wirklich mit den Abstürzen, das hat mich tierisch genervt. Also das war wirklich so, immer, du verlierst Spielzeit, das zum Glück speichert es ja relativ oft. Ich habe auch selber oft gespeichert, natürlich. Aber es hat trotzdem, wenn du jede Stunde oder du weißt ungefähr, jetzt kommt gleich ein Moment, wo es wieder abstürzen wird. Deswegen, du spielst auch anders. Das macht mein Spielerlebnis,
beeinflusst genau, das auf eine negative Weise. Es war ungefähr eine Stunde, das stimmt schon. Das war nicht auch mein Eindruck auf der PS5. Und da stimme ich dir zu, das ist also vollkommen unerträglich. Und lustig, sollte ich, dass ich unterbrochen habe, auch das, was du jetzt meinst.
Kein Problem.
Klar, das verändert tatsächlich die Art, wie man spielt, wenn man ahnt, jetzt gleich kackt das Ding wieder ab.
Also ich bin, vor allem, ich habe extrem wenig, also weniger Nebenaufgaben gemacht, als ich es normalerweise getan hätte. Oder ich habe weniger entspannt gespielt. Also ich bin schneller, habe schneller gespielt teilweise und habe gedacht, oh, jetzt stürzt gleich ab, ja, komm schnell, versuch noch das Ding zu beenden und die Mission noch fertig zu kriegen oder du willst sagen, irgendwie zum nächsten Speicherpunkt oder so irgendwie kommen oder wo du speichern gerne magst, und weil du keine Lust hast, wieder irgendwas anderes zu erleben, nochmal erledigen zu müssen oder die Gespräche nochmal anhören zu müssen und so weiter. Also das ist wirklich dann so ein Punkt, wo ich sage, ja, das beeinflusst das Spiel so enorm. Also ich auch, deswegen Meinungskasten habe ich auch geschrieben, von wegen wartet ab. Also für mich war das so gewesen, ich habe mir überlegt, als ich das geschrieben habe, von wegen, will ich jemandem empfehlen, das jetzt zu spielen oder warte doch lieber, bis du sozusagen das perfekte Erlebnis davon kriegst, was du haben kannst. Also bei vielen Spielen gibt es das auch, dass man sagen könnte, ja gut, warte halt eben noch ein bisschen, dann ist es natürlich so auf jeden Fall besser. Aber bei Cyberpunk, finde ich, hat es zum einen für die Immersion, ist es ein Riesenvorteil, wenn man wartet, oder immer, ich habe mir den neuesten Patch angeschaut, man sollte immer noch warten, meiner Meinung nach, das hat nicht so viel geändert an meinem Spielerlebnis. Deswegen, man sollte da einfach sagen, okay, also wenn man warten kann, würde ich spontan sagen, wartet auf jeden Fall mit dem Kauf immer noch. Davon würde ich nicht abweichen, also das sind so viele Bugs und so viele Immersionsbrecher und die Abstürze sind also inzwischen besser geworden, seit dem Patch, muss ich sagen. Also ich habe dann nochmal 8 Stunden, glaube ich, nochmal reingespielt nach dem Patch 1.1 und das, danach ist es wahrscheinlich 2-mal abgestürzt in der Zeit. Also das ist immerhin schon deutlich besser, aber trotzdem, auch wie gesagt, die anderen Bugs sind trotzdem alle noch da und das ist schon, ich habe es in dem neuesten M-Games auch abgebildet, da meine Screenshots davon, von den Sachen, die ich erlebt habe, und das fand ich schon sehr extrem. Also das ist eine Maß, wo ich sagen würde, warum sollte man es jetzt spielen unbedingt? Wartet einfach und dann gibt es habt ihr ein geiles Erlebnis in einem Jahr. Also ich gehe davon aus, es dauert mindestens 10 Jahre. Also so viel Zeug wieder problematisch ist.
Also es war ja wirklich, bei mir hat der erste Patch überhaupt keine Veränderung gebracht. Oder was ist der erste? Es war auch der dritte dann, glaube ich. Also diese ganze Patch-Diskussion, die Hysterie hat es auch nicht gerade leicht gemacht, weder dem Endkonsumenten, dem Spieler, noch dem Tester. Aber das besonders unglücklich im Zusammentreffen, weil mein Eindruck eben, die Versionen auf den alten Plattformen haben einfach enttäuscht, weil wir bis dahin halt wirklich nur neue, einfach nur Trailer und Filme gesehen haben auf einer super High-End-Hardware. Da waren also einfach die Leute enttäuscht, dass es nicht so gut aussah und nicht so flüssig lief. Und dann wiederum auf den Current, also auf der neuesten Generation von Konsolen, kackt das Ding ständig ab. Also es ist schon eine sehr ungünstige Kombination gewesen. Ich kann nur sagen, mich hat es am Anfang ein bisschen genervt und irritiert, aber also unspielbar oder auch, ja, also auch viel schlechter spielbar war das Spiel für mich nicht, nachdem ich daran gewöhnt habe. Und du hast in Immersion mehrmals gesagt, ganz klar, das ist eben das, was ich vorhin angedeutet habe, in einem Fantasy-Spiel hätte mich das wesentlich mehr gestört, als wenn ich irgendwie in einem total, ja, das ist ja eben eine dystopische, kaputte Zukunft, wo nichts funktioniert, mal eben, wenn halt eben der Automat mal nicht funktioniert oder ein Auto halt einen Meter über dem Asphalt schwebt, pfah. Also das mit so viel zur Immersion in einem Fantasy-Spiel wäre das wahrscheinlich noch krasser irgendwie mir reingelaufen. Und so, Mai, war es einfach für mich ein gutes, bisher gutes Science-Fiction-Rollenspiel.
Also das will ich auch nochmal herausstellen, also das Spiel ist eigentlich grundsätzlich super. Also alles, was an dem Spiel sozusagen kaputt ist oder was nicht stimmt in dem Spiel, würde ich persönlich sagen, kann man alles patchen. Also das ist alles machbar, auch realistisch machbar, dass man sei es Balanceprobleme oder irgendwie kleine der Aufzug, dass der mal nicht funktioniert und Figuren irgendwo stecken bleiben oder sonst wie irgendwie rumbuggen. Das ist alles, würde ich sagen, machbar zumindest. Also es wirkt zumindest nicht so, dass es unrealistisch ist, dass man das wirklich in einem Jahr, also wirklich, das dauert auf jeden Fall noch, aber ungefähr im Jahr, würde ich sagen, könnte man vielleicht schon ein anständiges Erlebnis davon haben, was größtenteils alles reinigt. Ich bin gespannt, wie es in dem Jahr aussieht, nachdem ich das gesagt habe, aber ich hoffe, dass es bis dahin das Gröbste alles
gelöst. Ja, wenn es CD Projekt bis dahin noch gibt. Was da für eine Aufregung war im November, im Dezember, im Januar, was da abgegangen ist bei denen.
Ja, ich bin mal gespannt. Also es gibt ja auch noch den Multiplayer-Update und so. Also wir werden uns das Spiel auf jeden Fall auch im Magazin weiterhin immer wieder widmen und schauen, wie so der Fortschritt da aussieht.
Ich finde es aber auch total interessant, dass ihr durch die zwei verschiedenen Plattformen, PS4 und PS5, so radikal unterschiedliche Erfahrungen gehabt habt. Also dass jetzt diese regelmäßigen Abstürze das beeinflussen, muss ja so der Fall sein. Das ist ja bei einigen Spielen ein Feature. Ich musste jetzt gerade an Majora's Mask denken, theoretisch, wo man ja dann tatsächlich wirklich nur einen gewissen Zeitpunkt hat, um das zu machen. Und Cyberpunk hat das als Bug drin, wenn man es doch schön reden will.
Meine Cyberpunk-Version zum Glück nicht auf der alten. Also eben, ich fänd das auch schrecklich, was der Steffen da gesagt hat. Wenn es aber bei 40 Stunden drei oder vier Abstürze im Mai, also das ist fast... Ja, man liegt leicht überm Schnitt vielleicht.
Ich glaube, was ich gerne nochmal konkret auch abfragen würde, weil du hattest es gerade schon angeschnitten, wir hatten es ja auch an dem Hand des Waldorf-Kommentars, der so sagt, wenn man, ich weiß gar nicht, was schreibt er denn? 5 Prozentpunkte abzieht, genau. Also ich wüsste ganz gerne nochmal, welche Erwägung hast du betroffen, auch auf die Wertung hin, angesichts der Technik? Hattest du in deinem Kopf eine Wertung, im Sinne von, okay, das würde es kriegen, wenn es technisch einwandfrei laufen würde und ich ziehe das und das ab?
Ja, im Endeffekt wäre das wahrscheinlich sogar ein niedriger 90er geworden, ohne den Zustand einfach, in dem es ausgeliefert worden ist, vermute ich mal. Wahrscheinlich eine 89, vielleicht eine 90. Sieht man, dass ich also ein paar Prozentpunkte abgezogen habe, aber eigentlich einfach den großen Schritt nicht machen wollte, so radikal zu sagen, 15%, 20%. Das hätte ich getan, zum Beispiel, wenn ich das Steffen-Erlebnis gehabt hätte, mit den ständigen Abstürzen, dass ich einfach es nicht hätte in Ruhe spielen können. Normalerweise so eine Spielsession, ich spiele ja keine 10 Stunden am Stück. Eine lange Session sind 3 oder 4 Stunden. Und das ging einfach. Aber das eben bei quasi... Die ein, zwei Tage, wo ich mir die PS5-Version angeschaut habe, das war tatsächlich ein anderes Erlebnis, wo ich also froh war eben. Ja, zocke ich es halt auf der PS4 durch. Also ich habe ein paar Prozentpunktchen abgezogen.
Ja, das war einer Kommentar, den ich jetzt übrig hatte. Ich will es nicht vorlesen, weil es zu bauchpinselig klingt, aber ich das trifft aber so ein bisschen, was du schon gesagt hattest. Der Monty Runner schreibt dazu: Die Chancen sind immer noch groß, dass Cyberpunk 2077 mittelfristig als Klassiker und Gigant im Spielekanon stehen wird. Wenn man das sieht, kann man den Titel schlecht mit einer Bewertung unter 80 Punkten abkanzeln. Das hat die M-Games in meinen Augen perfekt gelöst. Die Anfangsschwächen sind klar benannt, die Wertigkeit des Spiels gleichzeitig aber nicht verkannt. Ich glaube, das trifft so ungefähr, was du sagen wolltest, Jenny, oder?
Sehr cool. Ich habe das gar nicht gelesen jetzt eben bisher. Sehr cool, der unterste Kommentar in deinem Ding. Das ist ganz genau mein Gedanke gewesen. Das hat der Monty Runner. Ich bin wahrscheinlich so ein Kumpel von mir. Monty Runner. Sagt mir jetzt nichts, aber sehr schön ausgedrückt. Das war mein Gedanke. Ich möchte diesem Ding nicht unter 80 geben. Sondern eben, ich möchte klipp und klar meinen Lesern sagen, wo die Fehler liegen. Deshalb eben dieser Zusatzkasten, ein ganz bewusstes Auslagern, damit ich die beiden Sachen nicht ständig eben in Konflikt komme, damit ich ständig relativieren muss bei jeder Aussage. Ich möchte die Leser warnen und sagen, was da auf sie zukommt. Aber diesem Spiel unter 80 zu geben, wäre in meinen Augen ein Fehler gewesen. Zu dem ich ja gehört habe, also Witcher war ja damals auch nicht gerade bugfrei. Also ich bin jemand, der gerne wartet eben. Also bei gerade Spielen, die mir wichtig sind, die muss ich nicht Day One spielen. Also so häufig konfrontiere ich mich mit der Problematik gar nicht. Aber mir wurde mittlerweile gesagt, ja, Winnie, die anderen CD Projekt-Spiele waren ja auch schon total buggy. Also für mich war es auf jeden Fall ein 80er.
Ich glaube, das Einzige, was wir jetzt noch nicht angesprochen hatten, das waren auch, da habe ich jetzt keine konkreten Kommentare für rausgesucht, aber ich habe das schwang so ein bisschen mit, ist diese Problematik, dass einige Leute sich ärgern, dass eine hohe Wertung für Cyberpunk ein verheerendes Signal an die Industrie setzen könnte, dass es in Ordnung ist, Spiele so halbwertig rauszubringen. Ich meine, das ist halt generell irgendwie was so über die letzten Jahre Einzug gehalten hat, die Spielkultur mit der ganzen Early Access-Geschichte und solchen Dingen noch viel mehr. Und ich glaube, da hätten sich halt einige wahrscheinlich ja keinen Verriss gewünscht, aber wahrscheinlich dann doch die radikalere Punkte Abwertung.
Also da trifft er eben mich schon, damit hat er vollkommen recht. Also du hast eine korrekte Überlegung. Aber warum soll ich's durchziehen eben an einem Spiel, das schon komplett abgewatscht worden ist? Das ist 3 Wochen lang, das hielt ich für überflüssig. Ich muss mir ganz genau überlegen, wofür verwende ich eigentlich meine Zeilen, wofür verwende ich das Heft? Das wäre in meinen Augen einfach überflüssig geworden, dass ich mich da auch noch dranhänge und sage, ja, die Kritik ist berechtigt, aber ein Winnie hätte sie lieber an einer anderen Stelle angebracht. Jetzt damit zu kommen, jetzt drüber zu mosern, dass es so läuft, dass den Leuten einfach unfertige Spiele vorgesetzt werden oder aber auch ihnen Trailer gezeigt werden. Also das ist doch eigentlich gang und gäbe gewesen. Das wollte ich nicht bei diesem Spiel noch dranhängen. Also vor allem, weil die Diskussion durch war. Wenn es die Diskussion nicht gegeben hätte im Internet und so weiter, hätte man vielleicht einen Grund mehr gehabt, es da reinzubringen. Aber es gab viele, doch dann einige Gründe für mich, es nicht zu tun, sondern klipp und klar nochmal zu sagen, die Fehler auf den Tisch zu bringen, aber dann draußen zu lassen, aus dem Fließtext und auch aus dem Meinungskasten, wobei natürlich auch in meinem Meinungskasten nochmal was drin steht. Keiner von uns hat es geschafft. In allen 3 Meinungskästen wiederholen wir das Gleiche eigentlich. Und das braucht der Leser nicht.
Ich glaube halt auch, dass der Platz für diese Kritik eher in einem Extended-Artikel oder sowas da zu finden wäre oder so. Das wäre auch ungerecht, das jetzt anhand eines Spiels rauszugreifen. Cyberpunk ist ja nicht das erste Spiel, das verbuggt und unfertig rauskommt als solches. Also das ist auf jeden Fall ein Trend dieser Industrie, den man kritisieren kann und muss. Aber jetzt ein Spiel sich so rauszugreifen und zum Sündenbock zu machen, finde ich auch wiederum unfair.
Exakt, und dann noch dazu genau das Spiel, das schon alle zurecht zum Beispiel zum Sündenbock machen. Also da kommt einiges zusammen. Wobei du hast es mit Extended gesagt, da muss man sagen, der Olli, also euer Boss, der Olli hat das tatsächlich auch so vorgeschlagen, der wollte eigentlich den Test flankieren mit einer Doppelseite oder einer Extended-Erweiterung, auch 3 oder 4 Seiten, zu der ganzen Problematik. Und da habe ich mich bewusst eben auch gegen entschieden und gemeint, nein, ich mache lieber 4 Seiten über das Genre. Auch das durchaus vor dem Hintergrund, dass diese Diskussion durch war für mich einfach zum Jahreswechsel. Und da habe ich gewusst, das Heft erscheint irgendwann mal Mitte Januar. Diese Diskussion sollte man möglichst kurz und sachlich auf den Tisch bringen, aber dann nicht nochmal komplett neu führen.
Also ich würde auch sagen, wir erwähnen, wie du schon sagst, wir tun das ja im Heft, tun wir die ganzen Punkte ansprechen im Endeffekt. Ob das jetzt jemand für sich, muss jeder eigentlich selber entscheiden, da von den Lesern und von jemandem, der es kauft. Oder kann ich damit leben, mit diesen Fehlern jetzt? Oder sage ich, nö, ich verzichte auf den Kauf, ich kaufe es nie oder ich kaufe es später. Das muss dann jeder auch für sich selber wissen. Also ich will nicht sagen, von wegen, ja, du kaufst das Spiel jetzt oder kaufst es nicht sofort. Wir können dir sagen, von wegen, wie haben wir es empfunden? Das sind die Punkte, die kommen vor. Aber ob du das jetzt damit leben kannst oder nicht, das kann ich niemandem abnehmen, das Ganze. Und das will ich auch niemandem abnehmen. Also ich kann manchmal damit leben, manchmal kann ich sagen, auch so ein paar Bildrateneinbrüche, das ist mir doch egal, kaufe ich trotzdem das Spiel. Das so. Also das da irgendwie zu sagen, jetzt zu sagen, einfach so von wegen eine Kaufwarnung direkt auszusprechen, so mit nochmal extra ein Ausrufzeichen hier, nicht zu lang. Also wer bin ich, um das jetzt für jemanden zu beurteilen nochmal?
Wobei eben hätten wir jetzt nur die PS5, also auf PS5 getestet, diese Absturzversion, wäre schon wieder ein bisschen anders gewesen. Ja, und klar. Mir fiel noch ein, weil das früher eigentlich im Gang und Gäbe war. Warum macht man verschiedene Meinungskästen? Da haben wir bei der Powerplay damals bewusst versucht, zwei Tests mit verschiedenen Meinungen reinzubringen, wenn es möglich war. Natürlich, es gab einige Spiele, die fanden einfach alle cool, und einige Spiele fanden alle schlecht. Aber eigentlich war der Versuch und der Gedanke an den mehreren Meinungskästen, was ja die Powerplay erfunden hat, dass man zwei war eigentlich bei uns. Bei jedem großen Test muss es zwei Meinungskästen geben, dass die Tester bewusst verschiedene Sachen äußern, entweder verschiedene Aspekte oder sogar zuwiderlaufende Meinungen. Und auch vor dem Hintergrund, wir hatten da ja sogar den Luxus der drei Meinungskästen. Auch deshalb war es mir dann wirklich wichtig, und in diese Rolle habe ich mich da auch bewusst gestellt, keinen Meinungskasten zu bringen, der mehr als einen Halbsatz noch über die ganzen Bugs bringt. Und habe auch gesehen, dass so aufgegangen ist. Die beiden anderen Meinungskästen sind ja dann doch wiederum sehr eindeutig, dass sie, wenn ich mich richtig erinnere, über die Hälfte über die Buggigkeit, also über die Buggyhaftigkeit des Spiels auslassen. Da wäre es ein dritter Kasten, der das Gleiche macht, einfach auch überflüssig gewesen.
Okay, weil ich fand persönlich anhand, damit wir jetzt nicht nur über Cyberpunk 2077 sprechen, fand ich, dass man anhand dieses Beispiels so viele größere Diskussionen, die eigentlich immer schon durch die Spielepresse gehen, wieder aufgekommen sind. Denn zum einen, ich versuche gerade, wie breit ich den Bogen spanne, also es ist ja vielleicht interessant, mal zu fragen, welche Rolle spielt überhaupt der technische Aspekt im Erleben eines Spiels? Das war, glaube ich, das, woran sich die Diskussion gezündet hat. Wir haben hier diesen objektiven Faktor Technik und der ist unter aller Sau und deswegen hättet ihr das radikal abkanzeln müssen, weil dem Leser, der den Kommentar schreibt, Technik so wichtig ist. Und dann würde ich gerne an euch jetzt zurückgeben, welche Rolle spielt denn die Technik eines Spieles, wenn ihr ein Spiel testet?
Ja, also die Technik ist mal grundsätzlich, ist eigentlich immer so zweitrangig im Ganzen bei mir. Also wenn ich ein Spiel teste, geht es erstmal grundsätzlich um das reine Erleben. Und wenn das jetzt keine größeren Probleme hat, das Spiel, dann ist es eigentlich so, dann tut das auch immer eher im Detail, geht es dann so um Kleinigkeiten, muss dann Grafik so irgendwie, wie detailliert ist die Welt und so Zeugs. Ist der Sound funktioniert? Das heißt, habe ich die ganze Zeit nur diesen einen Sound im Ohr, wenn ich ein Rennspiel spiele, vielleicht die ganze Zeit nur einen Motorensound zu hören oder habe ich einen coolen Soundtrack und sonstige Geschichten. Also da spielt vieles mit rein bei der Technik so allgemein. Aber wenn es jetzt so kleine Sachen wie so, oder je nachdem, klein oder groß, so Bildrateneinbrüche geht oder so Geschichten, das ist relativ verzeihbar bei mir. Da kann ich im großen Leben, ich bin mit Konsolen ja auch aufgewachsen und spiele die ganze Zeit Konsolen, immer hört man, dass PC-Versionen viel besser sind, aber für mich, und wenn ich die PC-Version dann spiele, hat es für mich keinen großen Unterschied gemacht. Das, ob ich jetzt 60 Bilder pro Sekunde habe und 30, hat früher für mich auch gar keinen Unterschied gemacht. Inzwischen spielt das ein bisschen mit, aber in der Wertung im Endeffekt macht es fast gar nichts aus. Oder? Jetzt wollen wir von der reinen Wertung am Ende reden. Dass wir das betrachten, die Punkte nennen, ist eine andere Geschichte. Das, wie gesagt, das tut man dann aufzählen, das Ganze. Und das, ich nehme es ja auch wahr, den Kram. Aber für meine Kaufentscheidung hätte es persönlich, hätte es jetzt weniger großen Einfluss.
Ja, das sehe ich eigentlich sehr, sehr ähnlich. Es ist ein Aspekt, die Technik auf jeden Fall, aber es ist ein sekundärer oder tertiärer und naja, teilweise ist es auch von den Genre abhängig, inwieweit die Technik beeinflusst. Es gibt sicherlich Spiele-Genres, wo andere Aspekte wichtiger sind, aber Hauptpunkt ist, es ist einfach eben ein Aspekt. Wobei, selbst wenn man das Extremste nimmt, nämlich reine Actionspiele, also wo man sagt, ja, die müssen einfach schnell laufen und so weiter und flüssig laufen, selbst da gibt es ja komische Ausnahmen. Ich erinnere mich an die Slowdowns am Ende so der Sprite-Ära, als dann die Spieler, also da waren die Spieler, Entwickler stolz drauf, möglichst viele Sprites zu bewegen. Und die mussten schnell und die mussten im ersten Frame laufen, das war wichtig. Für eine bestimmte Zielgruppe. Auf der anderen Seite haben dann aber die besten Shooter Sequenzen gab, wenn zu viele Sprites da waren, dann wurde das Spiel einfach langsamer und das hat, da haben die Spieler dann dankbar, also ich habe das als amüsiert einfach beobachtet, dass die Spielergemeinde dann wiederum dankbar waren und sagen, ja, genau in der Szene ist es super wichtig, dass das Spiel dann wirklich nur noch mit 2 Frames in der Sekunde läuft und so langsam wurden die Spieler dann teilweise. Das ist aufgefallen als technischer Fehler, aber die Spieler haben das einfach akzeptiert, weil sie dann eben längere Reaktionszeiten hatten und dann durch das Sprite-Gewimmel durchkamen. Also eben lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein Aspekt, teilweise wird es zum Kuriosum, aber ich glaube, dass es das den Spielspaß, andere Sachen wahrscheinlich doch mehr beeinflussen, wie das Spiel aufgebaut ist, ob es sich frustriert, ob es sich belohnt, inwieweit die Grafik anspricht, wie originell es ist, ob es dich überrascht und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass diese Sachen die technischen Feinheiten ganz klar überspielen und überstrahlen. Und vorhin habe ich ja ein Beispiel genannt, das mit den Framerates habe ich eigentlich nie nachvollziehen können, also dieses pedantische Zählen. Obwohl wir es angefangen haben, obwohl ich wahrscheinlich einer der Ersten war, der das in den 90ern gemacht hat. Aber als es dann wirklich zu einem Hobby wurde, quasi, fand ich es einfach übertrieben. Weil da ein Rennspiel sollte einigermaßen schnell laufen, aber wenn das Rennspiel mal in irgendeiner Situation mal in die Knie geht und im dritten Frame läuft, das sind andere Sachen wichtiger, denke ich mir.
Ich sehe mal, also bei Kampf, gerade zum Beispiel auch das Thema Genre, also zum Beispiel Rennspiele und Kampfspiele sind zum Beispiel so dieses typische, da wäre es gut, wenn das natürlich 60 Frames oder sowas hätte in der Richtung, dass es auch konstant läuft, weil es auch gewissen Einfluss auf mein Spielerlebnis hat, gerade weil es auf der Physik laufen muss, weil es dann um kleine Millisekunden geht, manchmal wurde dann entweder wurde sich entscheidet, ob du verlierst oder gewinnst.
Den E-Sport gab es in 90er noch nicht, du hast einen sehr guten Punkt angesprochen. Dadurch wurde eben diese Pedanterie auch berechtigt plötzlich. Entschuldigung für die Unterbrechung, Steffen.
Ja, kein Problem. Ich wollte jetzt nur noch auf den Punkt hinaus bei mir, von wegen, ich habe jetzt zum Beispiel das bockschwere Jump'n'Run, ist es vor allem, ist ein bisschen Zelda ist mit drin, Blue Fire. Das Spiel ist zum Beispiel, das baute vor allem darauf aus, dass du extrem millimetergenaue Sprungpassagen absolvieren musst und wenn du stirbst, musst du wieder von vorne anfangen. Wenn sowas dann, wenn dann die Bildrate in dem Moment vielleicht einbricht oder du irgendwie sonstige Probleme hast in dem Moment, dass dafür sorgt, dass du in dem Moment abstürzt, ist das ganze Spielerlebnis für den Arsch. Grob gesagt, also wirklich mal, das kannst du dann vergessen, das Ganze. Also macht es keinen Spaß mehr, du bist nur frustriert, du willst das Spiel in die Ecke klatschen, den Controller wegwerfen, die Konsole gleich mit hinterher. Also das ist dann wirklich so, wo die Technik einen riesen Einfluss auf dein Spielerlebnis hat. Umso bockschwerer das Spiel ist, praktisch würde ich sagen, umso besser muss es laufen. Bei den Dark Souls, bei den ganzen Souls-Spielen, kann man auch sagen, wenn da irgendwie Probleme sind in der Technik, dann hast du auf einmal ganz schnell gar keine Lust mehr. Dann würde ich auch dann ist es auch abwerten, also kommt das Abwerten auf jeden Fall direkt eher zum Tragen. Und dann würde ich auch sagen, ja, da ziehe ich gleich den Ding 10, 20 Punkte ab von Spielspaß, weil, oder vielleicht sogar noch mehr, weil es wirklich dann gar keinen Sinn macht, dieses Spiel zu spielen in dem Zustand.
Ja, stimme ich dir zu. Und dann kommt das mit dem E-Sport dazu, da muss es dann aus noch einem Grund eben genau funktionieren. Und das ist tatsächlich vom Genre abhängig, wie das du ja mit Beispiel auch aufgeführt hast, ob die Technik einen abfuckt, hart gesagt, oder nicht. Wenn ich so zurückdenke, es kommt eben wirklich selten vor, dass ich wenn ich jetzt seit 40 Jahren spiele, ganz, ganz selten, dass mich wirklich die Technik dazu gebracht hat, zu sagen, scheiße, sondern es waren dann wirklich andere Aspekte, die wichtiger sind. Aber eben, ich bin auch kein E-Sportler.
Ich glaube halt, das merkt man bei beiden Sachen, die ihr gerade als Beispiel genannt hast. Am Ende bewerten wir ja diese Spielspaßwertung, die am Schluss steht, oder allgemein der Test als Ganzes, bewertet ja die Spielerfahrung als solches. Und es ist eben im besten Fall kein pedantischer Techniktest. So, ich hätte jetzt, wenn ich das vergleichen würde mit einer Filmkritik, dann würde ich auch keine Filmkritik lesen, die sich absatzweise auslässt über die Linsen, die der Regisseur verwendet, der Kameramann verwendet hat. Und über die technische Hochqualität der Soundabmischung oder so.
Doch, wenn es sich, Entschuldigung,
wenn es die, absolut davor genau, also wenn es die, wenn es die Erfahrung maßgeblich so beeinträchtigt, und natürlich gibt es auch einen Wert für sehr technisch orientierte Filmkritiken, die sich genau sowas aussehen. Die haben dann aber, glaube ich, ein anderes Zielpublikum. Und ich will die Technik immer dann groß erwähnt haben, wenn sie eben meine Erfahrung maßgeblich positiv oder negativ beeinflussen. Wir hatten ja gerade schon bei Cyberpunk gesehen, Vinny, du hast gesagt, die Technik hat dein Spielerleben bei Cyberpunk nicht maßgeblich negativ beeinflusst. Ein anderes.
Als gutes Beispiel, weil eben Steffen das vorhin gesagt hat, hätte ich die eben in Ballersequenzen Schwierigkeiten gehabt, weil ich merke irgendwie, das leckt alles und es ist nicht richtig synchronisiert. dann vollkommen die Reaktion von Steffen, hat nicht aufgehört, das Ding zu spielen. Doch aus Zufall sind halt die Ballersequenzen so einfach, auch wenn man es Default spielt, ist glaube ich auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad, dass es mich nicht stört, wenn es runtergeht. Und anderer Punkt, was mir gerade eingefallen ist, bei dem, was du gesagt hast, Lennart, hätte man, klar, diese technische Art von Tests macht ja die Audiovision zum Beispiel beim Film sehr stark. Da ist der Inhalt spielt fast ja, wenig Rolle, sondern es sind das extremste Beispiel eigentlich eines so technikbasierter Tests. Maniac kommt sicherlich aus einer anderen Richtung. Also da war auch von Anfang an neben Grafik, neben Sound und anderen Sachen, die man sich teilweise hat einfallen lassen in Zeitungen, war das immer nur einer von vielen Aspekten.
Also ich schreibe ja sogar für die Audiovision, ich bin ja volontär für beide Zeitschriften und ich glaube auch da, das merke ich schon in unserem Zielpublikum, wenn ich mit den Leuten schreibe, die ihre Heimkinos bei uns vorstellen möchten oder so, solche Artikel kümmere ich mich auch drum. Das sind Menschen, die ganz großes Interesse an dieser Technik haben, die sich drüber freuen über ein knackscharfes Bild und all solche Dinge. Das ist einfach ein radikal anderes Zielpublikum als jetzt, weiß ich nicht, eine EPD-Film oder eine Cinema hat.
Es steht ganz extrem in einer Richtung eben. Also weiter geht's hinter der Audiovision nicht mehr. Und dann kannst du bis hin zu dem, was du genannt hast, zu seriösen Filmmedien kommen, die Technik überhaupt nicht mehr beachten, sondern nur noch auf inhaltliche Sachen eingehen. Deshalb ist Audiovision ein gutes Beispiel, weil extremer macht es eben keiner, dass er eigentlich sagen, dass sie über Grafik und Sound sprechen und wie die Heimanlage ausgenutzt wird. Dafür ist diese Zeitschrift gemacht. Die Mail kommt ein bisschen aus einer anderen Richtung.
Also vielleicht, um das mal festzumachen, ich hätte halt gedacht, das ist so der fundamentale Unterschied zwischen einem Spiele- oder einem Film, wie auch immer, einem Spieletest und einer Spielekritik als solches per se. Und ich wüsste halt gerne so, vielleicht sind wir mit der Maniac irgendwo so ein bisschen dazwischen oder sonst äußert euch gleich gerne mal dazu. Soll die Spielepresse Spielekritiken schreiben oder Spieletest? Also ich finde, das ist ja auch was Historisches, glaube ich, weil es davor in den Frühzeiten der Spielemagazine ein sehr auf Objektivität ausgerichteter Journalismus war, der sagt, okay, wir präsentieren euch die eine und einzig wahre Meinung zu diesem Spiel und wir rechnen das mathematisch durch. Hier sind unsere 10 Kategorien anhand dessen, das kriegt die Grafik, das kriegt der Ton, das kriegt die Atmosphäre, wie auch immer. Also was ist denn heute die Aufgabe von der Spielepresse oder was schreiben wir? Schreiben wir Kritiken oder schreiben wir Tests?
Na, grundsätzlich haben wir genügend Kanäle und Medien, um alles anzubieten eben. Also die Frage wäre eher, wenn man ein Medium macht wie die Maniac, was soll die Maniac machen? Eigentlich hätten wir die Vielfalt im Internet, also wenn man schaut, wo wir jede Art von Spiele- oder Filmberichterstattung finden, von einem wirklich nur räudigen Rumgegeifere bis hin zu riesigen Elaboraten. Und genau die Frage wäre eher, was müsste die Maniac speziell tun, weil ich als Endkunde erwarte, dass ich jede Art von Meinung und jede Art von Test irgendwo finde. Das ist natürlich ein Idealzustand, weil eben wie viele gute Testmedien oder Kritikmedien gibt es wirklich. Das sind natürlich deutlich weniger, als wir Kanäle haben. Aber der Idealzustand ist natürlich, dass ich beides lesen kann im Internet. Vielleicht nicht mehr am Kiosk, aber zumindest im Internet. Und das war dann die Frage, sollte die Maniac versuchen, in eine Richtung zu gehen oder sollte die Maniac zum Beispiel auch versuchen, beides zu machen? Den technischen Test quasi und die, wie du siehst, hast du es genannt, eben die Kritik, die dann auf andere Aspekte eingeht.
Ich kann ja auch nur wenig da groß beipflichten eigentlich, also beziehungsweise das auch nochmal unterstreichen, also was will man überhaupt im Endeffekt erreichen? Ich persönlich sehe uns eigentlich so ein bisschen als Ratgeber das Ganze, also wie gesagt, wir zählen die Punkte auf, die beim zwei Spielen auffallen, wir werten die Spiele nach einem gewissen Kriterium. Und da hat auch jeder Tester, hat auch seine eigene Herangehensweise bei dem Ganzen. Also wie gesagt, was Winnie wertet, würde im Endeffekt würde nicht meine Wertung im Endeffekt sein. Jeder hat seine Herangehensweise. Man muss da je nach Tester immer schauen, okay, was vielleicht wo legt er mehr Schwerpunkte drauf oder was ist ihm wichtiger. Und das ist halt eher auch ein bisschen an die Person gebunden teilweise, wie eben, was ihr Leser dann daraus ziehen können, ne, ungefähr. Also wie vertraut man, wo kann man haben, kriegen ein Gefühl dafür über die Jahre oder für, über die Monate, wie gibt die Werte der so Spiele, was hat er, aus welchen, also welche Genres spielt er denn überhaupt zum Beispiel, macht er auch einen riesen Einfluss darauf, wie man ein Spiel wahrnimmt.
Ja, das ist richtig, genau. Das ist, war historisch, hast du gesagt, ein sehr wichtiger Aspekt. Setzt natürlich voraus, dass die Spieler, die Testerzusammensetzung sich nicht ständig ändert, dass der Leser also Zeit hat, sich an die Leute zu gewöhnen. Das hat sich natürlich auch radikal verändert, weil die, dieses Format, in dem wir arbeiten, wurde erfunden zu einer Zeit, wo es halt wirklich nur 3-4 beherrschende Medien gab. Und dann wurden es sehr viel mehr. Und bei den einzelnen Medien wurde die Fluktuation höher. Bei der Manic hat man dann schon die dritte oder vierte Redakteursgeneration erlebt. Da ist ein bisschen natürlich auch das Fundament verloren gegangen. In den ersten Jahren war das eben, waren die Tester in Deutschland sehr konstant. Also die Leser hatten nicht so viele und sie konnten sie wirklich kennenlernen. Und genauso wie du es gesagt hast, Steffen, sie haben dann auch gewusst, ah, der testet in diese Richtung, der stolpert am ehesten über sowas, der stellt das in den Vordergrund. Das ist dann leider eigentlich nicht mehr richtig möglich, außer zum Beispiel die Manic bleibt jetzt mal 5 Jahre lang in dieser Besetzung, das, was eher zu wünschen wäre, dann geht es wieder. Der zweite ist, was ein damit verwandt ist, ist, dass um eine Prozentwertung aufrechtzuerhalten, muss auch die Redaktion in sich doch auch konsistent sein. Das heißt, dem Leser fallen zwar nach außen die Unterschiede auf und er hat dann seinen Lieblingstester und so weiter und den Tester, wo er weiß, ah, der ist am ehesten in meiner Meinung oder der ist immer in anderer Meinung. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite intern muss die Redaktion konsistent sein. Das heißt, jeder muss vom anderen Redakteur wissen, wie er testet. Man spricht miteinander die Wertungen ab. Man hat sogar am Schluss, am Ende des Monats eine Wertungskonferenz, wo diskutiert wird und wo dann damals vor 20 Jahren legendär die Fetzen geflogen sind. Das waren also eben keine Legenden, sondern es war wirklich so. Diese ganzen Sachen gibt es auch nicht mehr. Die gab es aber schon, dann schon zu, muss ich dazu sagen, zu meiner Zeit bei Maniac zum Beispiel, diese Wertungskonferenz ist extrem wichtig. Also nach außen hat der Leser die Chance, tatsächlich die Tester kennenzulernen, wenn er möchte und wenn er lange in einer Zeitung bleibt. Und intern wird es wichtig, damit man damit so eine Prozentwerte von 0 bis 100 Sinn macht, dass sie intern wirklich auch abgestimmt ist. Und dieses Ideal konnte man tatsächlich ein paar Jahre lang aufrechterhalten. Mittlerweile ist es schwierig bis unmöglich. Aber das sollte man nicht ganz vergessen, woher es kommt, dass wenige Profis über Jahre diesen Job gemacht haben und es dann auch geschafft haben, quasi ein Wertungssystem, das nachvollziehbar ist, zu errichten. Aber mit dann, sagen wir, mehreren hundert Redakteuren über den 90er Jahren und jetzt mittlerweile 2021 gab es mehrere tausend Deutsche, die professionelle Spiele getestet haben oder es momentan tun, wird es sehr, sehr schwierig.
Welche Rolle würdest du denn der Wertung, die du am Ende unter den Text schreibst, im Gesamtkonstrukt des Testes per se geben? Ich finde an so Diskussionen, wie ich das gerade vorgelesen habe, von diesem negativeren Kommentar, der sich dachte, einem Cyberpunk kann man absolut keine 85 oder höher geben, sieht man schon, das hat er ja zum Beispiel geschrieben, ich glaube, ich hatte den Kommentar rausgegriffen aus unserem Blätter-Video. Zu dem Zeitpunkt, da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, ich hatte den Test gezeigt, weil ich dachte, die ersten beiden Seiten sieht man ja die Werte noch nicht. Pustekuchen, man sieht natürlich den M-Must-Have-Stempel, den wir vorne drauf drucken. Und da brach dann die Diskussion los. Da war nämlich dann schon klar, okay, Maniac hat mindestens eine 85 gegeben, weil das ja den Stempel bedeutet. Da habe ich fast schon gemerkt, dass in dem Moment die Wertung, den Test und auch danach die Wertung in der Diskussion, den Test fast schon überflügelt hat per se als solches, wo dann am Ende eher über die Wertung diskutiert wird, als über den einzigen Test. So, ich habe weniger gesehen, dass man sich irgendwie eine Formulierung rausgreift aus dem Meinungskasten oder so und dann sagt, dem kann ich nicht zustimmen, sondern eher, okay, wie kann man nur eine 85 geben oder 85 war voll richtig.
Also, das war tatsächlich im Sinne des Erfinders. Die Wertung ist wichtig, deshalb wurde sie damals eingeführt von Powerplay und Co. Deshalb habt ihr sie immer noch. Also die Wertung ist tatsächlich etwas, was durchaus auch eben überstrahlen kann und soll. Bei Cyberpunk wiederum habe ich es auch verflucht. Das wäre sicher ein Test gewesen, wo ich vielleicht sogar, man hätte vielleicht sogar die Wertung weglassen können. Aber davon abgesehen ist es vollkommen im Sinne des Erfinders. Die Wertung ist leider sehr wichtig. Weil sonst würden wir oder sonst würdet ihr sie bei der Manic einfach abschaffen. Die Wertung soll einfach auf den ersten Blick das auch sagen. Die sollen tatsächlich auch einen Stempel setzen, auf den Tisch hauen und sagen, das Spiel ist entweder sehr, sehr gut oder Mittelmaß oder es ist wirklich schlecht. Bei diesem Test hat sich es leider gegen den Erfinder gewandt. Im Endeffekt, also bei dem Test ist es aus den genannten Gründen, aus den Gründen wirklich schwierig, da noch eine Wertung drunter zu setzen. Klar, das Problem hatte man häufiger im Ansatz, aber da lief dann wirklich Ende letzten Jahres alles zusammen, inklusive natürlich die fette Diskussion auch. Nicht nur die vielen, vielen, vielen Bugs, man sollte das mit der Diskussion noch nicht übersehen. Es gab fast genauso epidemisch, wie die Bugs quasi sich da ausgebreitet haben, hat sich diese Diskussion ausgebreitet, die wir ja alle verfolgt haben. Aber dann müsstest du dir wiederum überlegen, Lennart, jetzt du als jemand, der relativ kurze Zeit jetzt bei Manic ist, möchtest du die Wertung denn noch haben? Würdest du sie denn halten?
Ich finde, vielleicht hast du mich gerade falsch verstanden, weil ich würde sie auch auf keinen Fall abschaffen wollen. Ich finde, das hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, weil sie so ein bisschen der Punkt, das Ausrufezeichen am Ende des Testes ist, was erstmal überhaupt eine Leseführung gibt, so, weil vielleicht will man als Leser ja auch gerade, ich will jetzt nur die besten Spiele diesen Monat lesen, so, das hat nur 50 Punkte gekriegt, ich will einen richtig schönen Verriss lesen von irgendwas. Das ist vollkommen legitim und ich finde, das ist auch ein Service, den man dem Leser als solches bieten muss. Und außerdem zwingt es mich auch, im Test schlussendlich präziser zu sein. Ich muss am Ende, ich kann nicht einfach so wischiwaschi schreiben, ja, das ist so ungefähr ganz gut und das war so und wie, sondern ich muss am Ende sagen, okay, warum hast du denn die 85 am Schluss drüber drunter geschrieben? Und irgendwie muss am besten Fall sich die Wertung organisch aus meinem Test rausgeben. So hält das mich auch als Autor auf meinem, da muss ich mein Wort halten quasi. Aber jetzt, wie du es gerade sagst, so, das sind die Pro-Sachen und auf der anderen Seite, wenn dann aber im Endeffekt wieder nur über die 85 gewertet wird oder es werden die großen Magazine verglichen, hier, GamePro hat das gegeben, Play 4 hat das gegeben oder Play 5, dann ist es halt der Punkt, wo die Wertung so sehr das überschattet, dass sie, dass man manchmal, vielleicht wie in diesem Fall, irgendwie, dass es den Test aufbringt. Also es gibt natürlich Redaktionen, die haben das schon abgeschafft. Ich glaube, Eurogamer hat vor ein paar Jahren groß bekannt sein Wertungssystem aufgegeben und schreibt nur noch die Kritiken als solches. Das finde ich, glaube ich, auch nicht gut. Aber wenn es so überschattet,
Also ich glaube, warum sich die Leute halt immer auch dran aufhängen an der Wertung, ist einfach, weil es halt vergleichbar ist, was du einfach hast. Du kannst, Sätze können sonst wie geschrieben sein, aber die Wertung ist klar, bei allen hast du überall eine Zahl drunter stehen. Ob es jetzt eine 7 von 10 ist oder eine 85 von 100 oder sowas, aber es ist immer das, was du am leichtesten vergleichen kannst, stellen. Das ist einfach so, damit kann man sich schnell aufhängen halt im Ausbau. Das ist einfach.
Ja, genau, Steffen, das hast du schon gut rausgearbeitet. Es hat eben Vor- und Nachteile. Im Grunde wollen wir beides. Zum einen haben wir die Wertung eingeführt oder wollen die Leser auch die Wertung, weil es genau das gibt. Du kannst das Heft schnell durchblättern. Du hast eine schnelle Vergleichsmöglichkeit. Du kannst schnell entscheiden, was du liest. Manchmal bekommst du das neue Heft und schaust, also so habe ich natürlich früher meine Hefte gelesen und habe gleich mal geschaut nach den 3 Wertungen über 80, mir die Spiele angeschaut. Das ist gewünscht. Dann eben teilweise, und damit plagen wir es auch schon seit 20, 30 Jahren ab, wendet sich es natürlich. Gibt es eben auch die Nachteile. Die Vereinfachungen sind auch eine Nachteil, dass einige Leute einfach nur noch die Wertungen sehen und sich die gegenseitig um die Ohren hauen, sich darüber aufregen oder sich bestätigt fühlen und dass der Test dabei untergeht. Im Optimalfall sollte natürlich keins von beiden passieren. Die Wertung sollte als Leseführung dienen und als etwas, woran man sich, ja, wo man es leicht kommunizieren kann, aber eigentlich sollte auch der Spaß des Heftes daher kommen und auch der wirkliche Informationsgehalt, dass man in Ruhe den Test oder eben den Text zu einem Thema liest, das einen interessiert. Es wäre tatsächlich schade, wenn die Leute nur noch die Zahlen sehen würden, aber mitgedacht haben wir es schon. Die Möglichkeit soll es eben auch geben für den Typen, der noch kein Leser ist, sondern nur mal am Kiosk das durchschaut. Also wir haben schon immer beides gesehen, beide Möglichkeiten, so ein Heft wahrzunehmen und zu konsumieren. Du hast wiederum sehr schön eben, Steffen, rausgearbeitet, was die Vor- und die Nachteile davon sind.
Die Hochphase der 16-Bit-Zeit neigt sich trotz SNES-Dominanz dem Ende zu. In Sachen Videospiele hat der geneigte Zocker die Lesewahl zwischen Videogames, Megafun, Playtime und Powerplay sowie einem aufstrebenden Magazin aus der Bayern-Metropole Mering.
Also das ist natürlich irgendwie auch was sich historisch entwickelt hat. Aus einer Zeit, als hier 93 die Manic gegründet hat oder 93 die erste Ausgabe rauskam, da waren Spiele ja, will ich jetzt gefühlt sagen, und korrigiere mich gleich gerne, auch leichter, objektiver zu bewerten vielleicht, was so eine Wertung... Nein. Meinst du nicht? Also dass es mehr Sachen gab, die so technisch überhaupt nicht liefen, die dass man mit Fug und Recht einen kleinen Test schreibt und den wertungsmäßig abstraft?
Ja, das ist eine gute Frage. Wurden Spiele allgemein jetzt qualitativ hochwertig, wobei wir ja Qualität natürlich definieren sollten, ist es Qualität nur die Technik? Nein, instinktiv hast du gehört, würde ich dir widersprechen. Ich finde, dass es gleich geblieben ist, Spiele zu besprechen vom Aufwand, vom Schwierigkeitsgrad. Eine Einschränkung beim Aufwand ist natürlich, dass die Multiplayer-Optionen, die vor 20 oder 15 Jahren dazu kamen, den Aufwand einfach nochmal eigentlich verdoppelt haben. Das ist der einzig gravierende neue Aspekt, der dir durch die Zeit gekommen ist, der mir auffällt. Ansonsten haben wir damals genau auf die gleichen Sachen geachtet. Durchaus eben natürlich auch schon auf die Technik und die Framerate. Das waren genau die gleichen Aspekte. Und viel komplexer wurden die Spiele auch nicht, also im Durchschnitt, zudem es ja jetzt ganze Genres gibt, die darauf basieren, dass sie bewusst primitiv sind, bewusst einfach wiederum sind. Und damals war einfach auch schon ein ausladendes Rollenspiel und eine Flugsimulation 1990 auch ein tierischer Aufwand, natürlich im Vergleich zu irgendeinem Ballerspiel. Und daran hat sich nicht viel geändert, außer dass wir jetzt eben noch ein paar Optionen mehr haben, vor allem eben durch die Multiplayer-Optionen, die ein Spiel ja radikal verändern. Das eigentlich, man erwartet es mittlerweile davon, dass es mehrere Spielmöglichkeiten hatten. Und das war früher einfach, dass die meisten Spiele doch Singleplayer waren und das Multiplayer-Spiel die Ausnahme war. Aber davon abgesehen glaube ich nicht, dass sich der Aufwand verringert hat.
Eine Frage noch an dich, Winnie, von mir, von meiner Seite aus. Ungefähr, wie war das mit den Spielen damals? Also habt ihr einfach alles getestet, was ihr sozusagen in die Hände bekommen habt? Weil heutzutage ist ja der Aufwand, also wenn ich durch Steam gucke, durch den eShop, durch PlayStation Store und so weiter, die Zahl an Spielen ist ja gefühlt endlos. Also es kommen noch 1000 Mobile-Umsetzungen für die Switch und so weiter raus. Und also das ist ja, war das früher auch schon so ein Aufwand, das zu kuratieren, das Ganze? Oder
haben die Korrektur, das hat sich durchaus auch geändert. So viele Spiele wie heute gab es damals natürlich noch nicht. Es waren auch viele und eigentlich zu viel, um sie zu testen. Das heißt, konkret auf deine Frage, wir haben versucht, mit der Powerplay damals, bei Markt und Technik, und dann auch noch der Maniac, den gesamten Markt abzudecken, ja, das, um das so zu beantworten, haben aber trotzdem immer mal wieder was unter den Tisch fallen lassen. Aber wir konnten tatsächlich wahrscheinlich zu 98 oder zu 95% alle Spiele auch noch testen. Wobei, um das nochmal zu sagen, es erschienen damals natürlich auch schon so viele Spiele, dass es eben krass an der Grenze war. Ich schätze mal, wenn ich jetzt nachschauen würde, maximal hatten wir in der Maniac 40, 50, 60 Tests sowas, im Durchschnitt dann aber auch 30 pro Monat. Das hat sich heute verändert. Du hast natürlich viel, viel mehr. Wenn man nur die physischen Spiele nehmen würde, kommt man genau auf die Zahl von damals zurück, lustigerweise. Aber es kommt natürlich der komplette Markt der reinen Download-Spiele dazu und dann ein ganz neues Genre, nenne ich es jetzt mal, Genre in Anführungszeichen, Spiele, die noch nicht fertig sind, eben Early Access, auch ein ganz neues, nenne ich mal eben Genre. Damit muss man es noch nicht herumplagen. Das hat sich durchaus etwas verschwierigt für euch, die ihr jetzt jeden Tag Spiele testen müsst. Die Auswahl war tatsächlich kleiner.
Bei dem Thema Early Access will ich kurz noch einhaken. Das ist jetzt noch ein Thema, was jetzt gerade bei den Konsolen auch ein bisschen so hinzukommt auf einmal. Ich habe schon jetzt die ersten News, oder es gab ja schon die ersten Spiele, die in der Preview-Phase, wie es bei Xbox genannt wird, da ist schon laufen. Jetzt kam schon Temtem, gibt es auf der Playstation als, ich glaube, da wird es auch einfach Early Access genannt. Und das Ganze, das kommt jetzt auch noch demnächst hinzu, da würde mich auch mal einfach die Leser können, kann ich dir mal direkt ansprechen ungefähr. Also, wie soll man damit umgehen mit diesen Spielen? Sollen wir warten, bis die fertig sind, diese Spiele? Oder sollen wir uns im Early Access einfach mal direkt anschauen, euch eine Preview dazu
liefern? Würde ich als Externe eben raten, testen, warten, bis sie fertig sind. Dann wäre eine gute Frage gewesen, was hätten wir mit der Cyberpunk machen müssen. Aber das wäre jetzt mein, also wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehen müsste, wie du als interner Redakteur, der nichts anderes macht, wartet, bis das Spiel fertig ist. Aber den Early Access, das hast du auch gefragt, anschauen, natürlich, als Preview-Möglichkeit und auch dann drüber zu berichten. Man hat ja alle Möglichkeiten, auch vorab zu berichten. Ganz klar, so würde ich es eher nutzen. Da würde ich tatsächlich die Grenze ziehen und sagen, Early Access machen wir nicht. Bloß wenn Early Access mal richtiger Mainstream wird, wenn plötzlich relevant 30% aller Spiele, dahin könnte man sich ja bewegen. Dann ändert man das natürlich wieder. Man muss, das machst du ja auch sehr gut und sehr richtig, schon immer mitdenken. Und wahrscheinlich ist die größte Veränderung am Testgebaren und wie werden die Leute, unsere Leser darüber unterrichtet, die Tatsache eben, dass Spiele tatsächlich nicht mehr fertig programmiert werden müssen, um veröffentlicht zu werden. Das ist durchaus neu. Es hat auf dem PC angefangen, mit Pad, dass Patches möglich wurden. Und jetzt ist es richtig offiziell, dass es Kanäle gibt wie Early Access. Wurde das sehr interessanter Punkt. Ja, das sind eine neue Herausforderung für euch als Spieletester.
Ja, bin ich auch gespannt, wohin sich da der Markt auf den Konsolen gerade hin entwickelt. Also, wie gesagt, momentan ist es noch überschaubar, deswegen ist es relativ einfach. Das sind auch relativ gute Titel in der Regel, die ich auch schon meistens vom PC kenne. Deswegen kann man sich die meistens auch anschauen. Darum auch gerne Preview liefern. Aber wenn natürlich der Markt sich da entwickelt, ist man wie bei Steam ungefähr einfach 90% gefühlt, aber nur noch Early Access Fassungen sind, dann ist es schon schwieriger.
Du grinst und du ahnst, wohin sich entwickelt.
Ja. Eben, ich gehe davon aus, dass es nur der Anfang ist. Oder?
Ja, ja, davon gehe ich auch aus.
Ich glaube aber auch da ist genau diese Doppelseitigkeit, die du gerade schon angefasst hast am Anfang, als wir über Cyberpunk gesprochen haben, dass man das einem Indie-Spiel mit weniger Hype leichter verziehen hätte, wenn das technisch rausgekommen ist. Weil da hat ja Early Access natürlich angefangen, dass es eine Möglichkeit war, auch mit dieser ganzen Kickstarter-Hype von vor ein paar Jahren, dass es eine Möglichkeit war, direkt sich die Spiele von den Spielern finanzieren zu lassen im Fall von Kickstarter und sie schon frühestmöglich eine spielbare Version rauszubringen, mit der man dann die restliche Entwicklung finanziert hat. Und das ist natürlich für Indie-Leute gut und jetzt merken die großen Firmen auf einmal, ja, das können wir ja auch machen. Und deswegen, es ist halt leicht zu sagen, wir müssen das da kritisieren als solches und es ist auch was
doch, ganz... Eben, ja, ein guter Punkt.
Muss man.
In einem anderen, macht einen Artikel drüber. Das ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Diskussion und ich hoffe und denke, da gibt es verschiedene Meinungen. Das ist eine super interessante und für euch zu kommentierende Entwicklung. Klar, eben, auch um nochmal auf Cyberpunk zurückzukommen, in den Tests eben hätte es nicht unbedingt reingehört. Aber besprecht das eben, lagert sowas aus. Aber das, was du sagst, ist eigentlich ist es auch kritisierungswürdig, dieser Trend, dass dem Endkonsumenten, der dafür zahlen soll, immer. Aber gut, wir haben eigentlich vor 20, 30 Jahren darüber gewitzelt, dass der Spieler halt zum Tester wird. Damals war es ein Witz in den 90ern, als wir das haben kommen sehen. Es ist jetzt Realität geworden. Da muss aber auch der Kunde entscheiden, ob er das will. Und neben dem Kunden die freie Presse, falls es die gibt. Also das sind eigentlich die beiden, die es angeht. Die Presse sollte es kommentieren. Letztendlich wird es der Kunde entscheiden.
Die Frage ist aber, wo beginnt der Early Access manchmal? Also ich nehme jetzt mal Games as a Service einfach mal so als Wort direkt mal mit rein, was das angeht. Also viele sagen ja im Endeffekt, sie sind Games as a Service, sie liefern später viele Inhalte nach. Jetzt haben sie eine Grundversion geliefert, aber eigentlich fühlt sich das oft wie Early Access an. Also ich nehme jetzt aktuellem Anlass, habe ich zum Beispiel Destruction All-Stars. Das ist jetzt auch so ein Spiel, wo man das Gefühl hat, irgendwie, ja, man hat eine solide Basis, hat man hingestellt. Und irgendwie, aber es kommen extrem viele Versprechen, die dann später irgendwann erfüllt werden sollen. Und im Endeffekt werten wir das Spiel in dem Moment, wo es getestet wird, gerade am Anfang so dieser, ich nenne es Early Access, oder ist gerade so die Basis ist halt nur da ungefähr. Also das kann man praktisch bewerten, dann muss man halt nachspielen und so weiter, müssen wir dann Spiele eben über Jahre hin. Also es wird auch, glaube ich, wahrscheinlich in diese Richtung gehen, dass wir das Nachspiel sehe ich, dass wir das wahrscheinlich vergrößern müssen in den nächsten Jahren, weil es halt immer mehr darauf hinausläuft, dass halt viel mehr Spiele immer diesen Service-Gedanken haben und eigentlich viele mehr Inhalte.
Nicht nur deshalb habe ich die Nachspielrubrik eingeführt. Das war, glaube ich, das Einzige, was von mir noch übrig ist, aber vor 10 Jahren, aus dem Grund, weil das eben, weil man das sehen konnte, jetzt, wo es soweit ist, dass man die Rubrik auch genauso nutzen kann, wie du es genannt hast, sollte man vielleicht die ganze Sache nochmal überdenken. Also eigentlich hätte ich, genau, Maniac sollte nicht damit anfangen, Spiele zu testen, die noch nicht fertig sind. Auf der anderen Seite, wenn die Industrie es eben gar nicht mehr genau sagt, was das jetzt für ein ist, und wenn die Grenzen so verfließen, wird es wirklich knifflig. Aber eigentlich sollte man sowohl um den Leser zu schützen, als auch den Redakteur, ja, nur das fertige Produkt testen. Und den Punkt jetzt wieder zu finden, also das wird die Schwierigkeit. Aber der Redakteur macht sich ja auch Arbeit und quält sich tatsächlich rum mit Vorabversionen, nimmt es in Kauf, weil dann vielleicht das Medium den Test auch einen Tag früher hat. Das sind Sachen, die ich persönlich nicht machen würde, wo ich eher davon abraten würde. Bei Cyberpunk wiederum, man hätte vielleicht den Test sogar schieben sollen. Wobei es da eben nicht gerechtfertigt war, weil offiziell war es ein fertiges Spiel. Wir haben ja wirklich mit Cyberpunk einen extrem komischen Fall. Aber vielleicht hätte ich als Chefredakteur damals gesagt, wenn meine Redakteure sagen, hey Vinny, das ist ein total verbuggtes Spiel, hätte ich gesagt, dann testen wir es erst nächsten Monat.
Ich meine, das könnte man jetzt ja konkret im Fall von Cyberpunk auch noch durch ein Testen der neuen Konsolenfassung abfangen. Genau. Wo ich mich jetzt auch vielleicht... Was mir manchmal ein bisschen fehlt in der Spielepresse, oder ich habe, das ist jetzt ein Gedanke, den habe ich nur so halb angedacht, aber wir sind sehr gut, gerade bei der M-Games auch, Retro-Spiele nachzubesprechen. Wir haben Retrospektiven zum Nintendo 3DS und solche Sachen. Sobald das diesen Kultstatus erreicht, gibt es nochmal die Tomb Raider-Retrospektive oder weiß ich nicht, Spiel XY. Was man aber häufig nicht hat und wo vielleicht gerade so ein Nachspiel sich noch mehr hinentwickeln könnte, ist auch noch eine intensivere Nachbesprechung von Spielen aus irgendwie anderen Blickwinkeln so, weil dann
richtig genau.
Also gar nicht im Sinne von einem Nachwerten als solches, dass man da theoretisch wieder.
Genau, Lennart, entschuldige, dass ich unterbreche. Das war die eigentliche Intention auch damals. So solltet ihr die Rubrik damals genutzt werden, dass man auch mit 5 Jahren Abstand, wenn man Lust hat als Redakteur, die Erfahrung macht, es eben auch nochmal anschauen kann, das dem Leser auch nach 3, 5, 7 Jahren nochmal ans Herz legt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Intention gewesen. Vertreten diese sich dann durch den Trend, dass tatsächlich die Spiele sich weiterentwickelt haben? Das war eher ein Nebeneffekt. Eigentlich ist der Grundgedanke, dass man die Rubrik so nutzen sollte, dass man einfach ein Spiel, das es wert ist. Das ist ja auch blöd. Wir feiern das Ding innerhalb von einem Monat ab. Also ein großes Spiel, auf das sich alle freuen. Es wird dann hektisch durchgetestet, bekommt dann 12 Seiten in einem Heft und bricht danach sofort ab. Nächsten Monat haben wir die nächsten Hypes. Schön und gut. Dagegen war das Nachspiel gedacht, dass man sich nach einem halben Jahr, aber auch durchaus nach 6, 7 Jahren sagt, ich schaue mir das Spiel nochmal an. Das einzige Kriterium sollte sein, das Spiel sollte es wert sein. Macht keinen Sinn, irgendwas rauszuziehen, was kein Mensch, also nur vielleicht als Ausnahme, als Verarsche, als Joke. Aber generell habt ihr dadurch die Möglichkeit, durch die Nachspielrubrik zu sagen, das Spiel hat damals einen schönen Test bekommen, aber jetzt noch ein halbes Jahr würde ich gerne nochmal. Ich habe das Spiel besser kennengelernt, ein Wind Waker, ich habe auch diese Aspekte kennengelernt, ich habe einen neuen Zugang dazu gefunden, das passiert ja teilweise bei sehr, sehr guten Spielen, dass man plötzlich nach zwei Jahren merkt, wow, das ist ein ganz eigener Aspekt, dass der Redakteur die Möglichkeit hat, eben das zu schreiben und der Leser die Möglichkeit hat, sowas zu quotieren. Aber am Leben erhalten wird die Rubrik jetzt sicherlich durch diesen Trend, dass die Spiele einfach nach einem halben Jahr auch ganz anders aussehen plötzlich.
Das ist, glaube ich, ein Beispiel auch. Das hätte ich jetzt als nächste Frage noch gehabt, wie sich eventuell Bewertungsmaßstäbe an Spiele geändert haben. Du hattest es, glaube ich, gerade schon kurz angeschnitten, als ich nach der Objektivität gefragt habe und ob sich Spiele früher leichter objektiv haben testen lassen. Aber wie haben sich die Wertungsmaßstäbe geändert? Hat die Maniac früher andere Wertmaßstäbe an Spiele angelegt, als sie das vielleicht heute tut?
Also mir kam es so vor, als ob es ein bisschen nach oben aufgeweicht worden ist, als ob 70er und 80er oder 80er Wertungen, ja, inflationär wäre übertrieben gesagt, aber dass die ein bisschen mehr geworden sind. Ansonsten glaube ich, dass die Wertungsmaßstäbe sich nicht so sehr verändert haben, weil sie ja doch immer noch sehr stark weitergegeben worden sind. Also das denke ich, ist bis heute so, dass jemand, der anfängt bei der Maniac, das ist eine der ersten Sachen, ist, über die er sich austauscht, die er lernen muss, genau. Also, dass das bis heute ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Ja.
Was sich nur groß im Ganzen gewandelt hat, ist ja auch so ein bisschen der Umgang, also bei den Spielen ungefähr, also, sag mal, früher waren relativ viele Spiele einfach modern, technisch, gerade auf so dem aktuellen Level ungefähr oder schlechte gewesen. Heutzutage hast du halt eben noch zum Beispiel die ganzen Retro-Spiele, würde ich sagen, aber auch Retro-getrimmte Spiele noch, die dazukommen, wo du natürlich auch ein bisschen anders rangehst vielleicht, als du jetzt einfach früher das gesagt hättest. Man tust auch aus dem Blickwinkel betrachten vielleicht ungefähr. Was hättest du zum Beispiel damals, also das ist blöd gesagt, aber ungefähr dem Spiel, das ein AAA-Spiel wie The Last of Us 2, das tust du eben anders bewerten jetzt als ein Axiom Verge 2, wenn es mal dann demnächst irgendwann kommen sollte, oder Super Meat Boy.
Könnt ihr eigentlich nicht machen, weil ihr habt ja die gleichen Zahlen drunter stehen. Eigentlich geht es eben nicht. Ihr müsst das Axiom Verge genauso besprechen wie Last of Us 2.
Ja, aber jetzt vielleicht auch noch ein anderes Beispiel. Ich weiß, woher du kommst, aber auf der anderen Seite denke ich mir jetzt, ich hatte zuletzt ein kleines Indie-Spiel getestet, Sally Face heißt das. Das ist so eine hier ein bisschen verkopfte Story über Depression, über eine so eine Coming-of-Age-Geschichte von einer
Figur,
die man über mehrere Lebensphasen hinweg begleitet, die gleich zu Beginn des Spiels einen Mord erfährt und dadurch ihre Psyche so ein bisschen was mitträgt. Und das ist objektiv ist das hässlich wie Sau. Das ist ein Mann, der das komplett alleine programmiert hat und der die Zeichnung selber gemacht hat. Und da.
Ja, Grafikwertung runter, Spielspaß rauf.
Genau, aber da denselben Wertmaßstab anzugehen, ich könnte jetzt ja nicht sagen, auch da wieder zur Technikdiskussion, ich kann ja schlecht sagen, da jetzt, weil das so hässlich ist, werte ich das groß ab. Oder könnte ich sagen, wenn das meine Spielerfahrung so negativ beeinflussen hätte. Aber in dem Fall hätte es ja führt's fast schon zu, macht es das Spiel noch charmanter. Oder der Pixel-Stil von dem Axiom Verge macht Axiom Verge noch charmanter. Das sind andere grafische Maßstäbe, die man als die genau. man gegenüber einem Last of Us 2 vielleicht anlegen würde, zum Beispiel.
Ja, das ist schwierig. Also bei dem klaren Beispiel, das du am Anfang genannt hast, finde ich es eben leicht zu beantworten, wenn die Grafik hässlich ist, aber das Spiel aus anderen Gründen eben Spaß macht und dich du dranbleibst, dann haben wir bewusst eben eine abgegrenzte Grafikwertung, wo du eine 2 reinschreiben kannst und eine 20%. Dann wiederum komplizierter wird es, wenn du in Axiom Verge nimmst, das ja nicht schlecht ist, grafisch ist, sondern eigentlich nur technisch rückständig in einer gewissen Weise. Deshalb eben, ja, da würde ich sagen, darf die Technik auch nicht so stark in die Grafikwertung reingehen, weil wenn du bewusst sagst, du machst ein Spiel in 8 Farben, das kannst du ja auch super toll hinbekommen, wenn du es eben drauf hast und kannst dem durchaus dann eben auch eine 9 geben, wenn das, gut, schwer vorzustellen natürlich, aber vielleicht kommt mal so ein Meisterwerk, das bewusst auf Sachen verzichtet, aber visuell immer noch einfach dir gefällt, es bleibt eine subjektive Wertung. Aber die Trennung eben, um ein Problem, das du angesprochen hast, eben rauszunehmen, die Trennung in Grafik und Spielspaß ist eine sehr, sehr wichtige. Das ist durchaus möglich, das ist durchaus immer noch ein Ausnahmefall, weil bei den meisten guten Spielen ist die Grafik auch gut, weil die Entwickler das einfach so machen können und machen wollen. Aber im Notfall kannst du es auch trennen und sagen, die Grafik ist schwach, aber das Spiel ist der Hammer.
Ja, das ist definitiv ein Vorteil dieser getrennten Wertung von den einzelnen Aspekten. Ich hätte halt gesagt, da ist ein großer Anteil dieser Entwicklung, die das Medium Videospiel über die Jahre mit hinweggehakt hat. So, wenn du jetzt hier 93 schon über Videospiel geschrieben hast, so ihr habt die gesamte Entwicklung des Videospiels von Pong bis den heutigen Polygongrafiken und sonstigen grafischen Meisterwerken, wie jetzt meinetwegen Last of Us 2, mitgemacht. Und das steigert natürlich immens die Möglichkeiten an Ausdrücke, die so ein Videospiel hat. Ich hatte das jetzt mehrmals schon im Kopf im Zusammenhang mit Last of Us 2 definiert. Last of Us 2 kann in Cutscenes Schulterzucken und leicht feinste Gesichtsregungen darstellen, die, ohne dass man das in den Dialog schreiben musste, was man vielleicht hätte früher machen müssen, bei einem Metal Gear Solid oder so auch noch dann zum Beispiel, wo das stumpfere, ausdruckslosere Polygongesichter waren. Das ist was Videospiele groß ausnutzen können und dann natürlich dazu, weil sie Historie haben, auf die Historie zurückzugreifen und sich bewusst eines Pixel-Stils zu bedienen und den für neue Publika wieder aufleben zu lassen.
Genau, es war früher vielleicht einfacher, deshalb auch einfacher, weil fast alle Spiele Realismus als Ziel hatten. Gerade zu einer Zeit, wo das nicht erreicht werden konnte, wurde es zu einem Art Kriterium. Wie weit kommt denn die Spielegrafik von einem Rennspiel oder von einer Panzersimulation an den Realismus heran? Das ist natürlich jetzt weggefallen, obwohl noch nicht ganz. Aber theoretisch ist es jetzt ja möglich, wirklich Spiele fotorealistisch zu machen. Das ist interessant, weil du das mit dem Schulterzucken und mit der feinen Mimik erwähnst. Du hast gesagt, wo es Cutscenes, da werden wir jetzt erleben, dass es auch schon, ohne dass die Programmierer sich groß verrenken müssen, in die Spiele eingeflochten wird. Also die ganzen Feinheiten sind nur eine Frage der Zeit. Lustig ist aber, dass genau das, was du beschreibst, zum Beispiel Monkey Island oder ganz andere Spiele, Final Fantasy Tactics, die haben genau das tatsächlich schon geschafft mit ganz wenigen Pixeln. Das war ja eine der genialsten und charmantesten Sachen an beiden genannten Titeln, so verschieden sie ansonsten sind, dass du bei dem Monkey Island, ich weiß nicht, wie viele Pixel das waren, 4 oder 8 und trotzdem erkannt hast, ob der schmunzelt oder ob der traurig ist. Kann man aber auch jetzt analogon sehen beim Film. Da gelingt es ja auch Zeichentrickfilmern, Emotionen rüberzubringen, teilweise auch Gewalt rüberzubringen. Eigentlich all das, was wiederum andere mit größtem Realismus nur machen. Das wiederum macht eigentlich den Unterschied. Man muss es sehen, dass es die verschiedensten Wege dorthin gibt. Aber theoretisch ist auch kannst du eine Mimik und ein Grinsen auch ohne den Fotorealismus rüberbringen. Also es ist sehr schwer. Früher konntest du Fotorealismus quasi schon allein als Qualitätskriterium ansehen. Das ist heute vielleicht ein bisschen weggefallen. Wobei die Tester schon immer noch drauf abfahren. Also, das sieht jetzt noch besser aus. Aber im Grunde haben wir jetzt eigentlich eine Stufe erreicht. Das wird sich immer noch ein bisschen verändern. Also, das fällt ein bisschen raus. Früher war natürlich allein das schon eins von mehreren Qualitätskriterien. Wie realistisch sehen die Rennautos aus oder die Gesichter aus? Davon müssen wir uns langsam verabschieden. Aber es ist ja auch kein Nachteil. Aber man sollte eben nicht übersehen, dass es einigen Künstlern auch gelingt, mit ganz wenigen Pixeln genau den gleichen Humor und auch genau die gleiche Melancholie teilweise rüberzubringen. Das ist sehr interessant. Das gab es früher natürlich noch nicht.
Ich glaube, das war auch das, wo ich darauf hinaus wollte mit der Frage, ob Spiele früher leichter, objektiver bewertbar zu waren, wo du mich, glaube ich, richtigerweise, wo du das verneint hast als solches.
Genau.
Weil das immer auch im Kontext seiner Zeit als solches bewertet wird. Und früher waren dann, ich glaube, wo wir uns dann darauf einigen können, sind dann doch schon, dass sich die Maßstäbe etwas geändert haben in einigen Kategorien. Wenn das zum Beispiel Fotorealismus nicht mehr zwingt, das Maß der Dinge sein muss. War es vielleicht früher auch nicht 100%, aber eher noch, als es heute der Fall ist.
Jein, eben. Also das, was wir uns vorhin herausgearbeitet haben, ist, dass es eigentlich früher und heute ein Thema war. Fotorealismus ist einfach geil. Darauf haben die Leute auch gewartet irgendwo. Aber jetzt kommt dazu, dass es eben, ja, das seit 10 oder 15 Jahren kommt dazu, dass sich viele Leute auch wieder vollkommen zurecht rückbesinnen. Diese Möglichkeit gab es ja noch nicht, weil das Medium viel zu jung war. Wir erleben, oder ihr erlebt jetzt verschiedene Renaissancen, eben bewusste Rückbesinnungen und so weiter. Das ist etwas, was früher gefehlt hat. Müssen wir überlegen. Interessante Frage, wir müssen rausarbeiten, welches war denn das erste Retro-Spiel? Welches war das erste Spiel, das bewusst in ein Grafik- oder Soundspiel zurückgefallen ist? Wir haben jetzt eine riesige Menge. Welches war denn das erste? Ich glaube, das könnte man noch finden. Das müsste vor 15, 16 Jahren gewesen sein. Davor hat es einfach noch keiner gewagt. Noch kein Japaner, noch kein Koreaner, noch kein französischer Spielemacher. Da gab es also auch schon Hunderttausende. Irgendwann kam das erst. Und vielleicht sollten wir in einem nächsten Manic dieses Spiel mal vorstellen. Oder über das gesamte Thema schreiben. Aber da müsste man auch rausarbeiten, welches war das erste. Das konnte man also noch richtig miterleben. Und seit, sagen wir mal, 6, 7 Jahren ist es natürlich ein Riesenfeld geworden.
Das sind aber, glaube ich, auch so Trends, die so ein bisschen den Boden geebnet haben davor. Was ich mir vorstellen könnte, was da eine Rolle spielt, ist der Nintendo DS. Weil wir hatten ganz lange Zeit Mario nur in der dritten Dimension, sobald es möglich war, mit Mario 64. Und danach kamen die ganzen anderen 3D-Mario-Teile. Und plötzlich brachte Nintendo nach dem Game Boy sein neues Handheld raus und besann sich wieder zurück, oder zumindest für die Spieler, die es dann kauften, auf Mario in der zweiten Dimension mit den New Super Mario Brothers Spielen und hat dieses Retro-Spiele-Konzept wieder so ein bisschen belebt. Ich wüsste gar nicht,
super. Du denkst einfach zu viel. Du denkst zu viele Aspekte. Vollkommen richtig. Habe ich jetzt zum Glück gerade gar nicht dran gedacht. Es gab tatsächlich auch Plattformen, die dazu geführt hat, dass man hängen geblieben ist in einer bestimmten Zeit und dass es auch beliebt und schön geblieben ist. DS ist ein Wahnsinnsbeispiel. Dadurch blieb uns 2D-Grafik und Sprite-Grafik wesentlich länger erhalten, als es ohne DS passiert wäre. Guter Punkt.
Ich frage mich jetzt nur, und jetzt komme ich zum letzten Mal noch auf den Roger Ebert zurück, der mal gesagt hat, als solches eine gute Filmkritik würde, selbst wenn der Kritiker den Film total scheiße fand, immer noch dafür sorgen, dass jemand, dem dieses Genre liegt oder dieser Film liegt, trotzdem im besten Fall draus lesen kann, okay, all die Punkte, die du als negativ beschreibst, die betreffen mich nicht und ich werde mir diesen Film trotzdem anschauen. Also im besten Fall kann ich selbst aus einer negativen Kritik einen für mich positiven Test rauslesen. Und jetzt frage ich mich, wenn du selbst das guckst, man hat es ja vorher auch so versucht, haben wir das mit dem Test geschafft? Oder weil ich glaube, die Leute, die dann das technisch kritisiert haben, stören sich ja offenbar daran, dass wir diesem Aspekt Technik nicht die Rolle gegeben haben, die er verdient hätte.
Ja, wir hätten es wahrscheinlich in beide Richtungen schaffen können. Wir hätten bewusst eben eine niedrige Wertung geben können und dann versucht, das Positive herauszustellen für die Leute, die sich dafür interessieren. Und wir hätten den anderen Weg gehen können, einfach eine Wertung, die das Spiel nicht abwatscht, aber dann trotzdem ganz klar sagt, wo einfach die Probleme und die Fehler liegen. Ich denke, beide Möglichkeiten wären da gewesen. Und ich muss mich für einen entscheiden und die war mir auf jeden Fall lieber, ja. Aber der Ebert-Punkt ist sehr, sehr richtig. Wichtig ist, wenn man das schreibt, im Grunde ist ja die Wertung gar nicht so entscheidend, sondern wichtig ist, dass man was rüberbringt. Man will den Leser informieren, man will ihm Möglichkeit geben, möglichst viel über das Spiel zu erfahren, ohne dass es selbst selbst spielt. Auch deshalb ist es immer gefährlich, auf einen Aspekt sich so einzuschießen, sowohl jubelnd als auch abwatschend einzuschießen, weil man im Grunde ja verbaut den Blick auf all die anderen Aspekte. Also man muss sich da immer wieder zurücknehmen. Das Optimum eigentlich, das man erreichen möchte, ist als Tester, möglichst viele Facetten von dem Spiel rüberzubringen, vorausgesetzt, das Spiel hat viele Facetten. Bei Cyberpunk war es so. Also das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr komplexes Produkt. Und man ist gescheitert, wenn man den Fehler macht als Tester, was mir vielleicht auch passiert ist, auf einen Test abzufahren, weil er mich halt jetzt einfach in dem Moment total begeistert oder aber total ärgert. Dann macht man einen Fehler. Das würde ich als unprofessionell bezeichnen.
Ja, ich glaube halt am Ende ist es natürlich auch schwierig, das jetzt zu bewerten, wenn, weil ich bin natürlich auch jetzt der Meinung, wie wir uns dafür entschieden haben. Ich denke, mit dem Fiaskokasten, dem separaten absichtlichen Zurücknehmen, wie du es auch gesagt hast, dass man eben nicht, weil sowieso schon alle die Technik verrissen haben oder die Diskussion am Heißlaufen war, sich da bewusst zurückzunehmen und zu sagen, wir wollen das ein bisschen die Suppe nicht so heiß essen, wie sie gekocht wird, und deswegen nehmen wir diesen Technikkasten und packen eben die technischen Aspekte nicht vielleicht in den Fließtext mit rein. Das finde ich schon am Ende die richtige Entscheidung als solches per se. Und ob man dann, ob es mit den neuen Konsolenfassungen besser wird oder ob man das dann diese Tests nochmal nutzen kann,
wir hatten ja im Grunde die Technik,
ist was anderes.
Wir hatten die Technik ja leider doch in allem. Selbst im Fließtext blitzt durch, in den Meinungskästen ist es überall drin, und wir haben einen speziellen einen Kasten gemacht. Das ist ja eigentlich irgendwie das Ironische, dass auch wir ja nicht drumherum gekommen sind. Also man hätte vielleicht noch souveräner werden können, wirklich es auf den einen Kasten beschränken. Aber leider war auch bei uns doch die Aufregung so groß, dass es überall drin stand. Aber ich denke, wir haben es eigentlich, nein, das ist blöd, das zu sagen über ein eigenes Ding, über einen eigenen Test. Ich finde, wir haben das ganz gut gelöst, aber die Diskussion ist durchaus auch interessant, der zuzuhören. Aber es war sicherlich nicht ganz einfach.
Ja, ich denke auch, das Cyberpunk war jetzt auch wirklich ein spezieller Fall gewesen. Also bei 99% der Spiele ist es sozusagen einfacher, damit umzugehen, als jetzt bei Cyberpunk zumindest. Deswegen, also ich finde eigentlich, dass wir das auch ganz gut gelöst haben. Wie gesagt, wir haben das in den Meinungskästen, wir haben einen Extrakasten drin. Deswegen optimal oder perfekte Lösungen gibt es. Theoretisch kann man immer irgendwas besser machen, irgendwas kann man immer feinjustieren, aber ich denke, dass wir eigentlich, oder habe zumindest die Hoffnung, dass wir eigentlich den meisten Lesern, dass sie bei denen das alles so weit rübergekommen ist, was der Winnie erlebt hat, wie es für das Erlebnis für ihn war. Das ist eigentlich, denke ich, ganz gut durchgeschieden. Und dann, wie gesagt, wir haben ja auch uns auf den anderen Plattformen dann auch noch dieses Spiel angeschaut, nochmal intensiver. Und jeder hat da auch nochmal seinen Senf dazu abgegeben, ungefähr wie er das wahrgenommen hat. Und aus den drei Meinungen und dann Winnies großen langen Text dann nochmal und den Kästen sollte eigentlich, hoffe ich, für jeden eigentlich das Essentielle dann rausgekommen sein.
Es läuft immer wieder eben auf die blöde Wertung, auf die, in Anführungszeichen, blöde Wertung zurück, aber das war in den 80er, in den 90er, in den Nullerjahren auch schon genau das gleiche Problem, immer wieder diese Frage. Und lustig und exemplarisch an Cyberpunk, im Grunde super easy auch drüber zu schreiben, weil es viel drüber zu schreiben gab, aber das dann in zwei Zahlen zu fassen, oder in eine Zahl zu fassen in dem Fall, ja, das alte Problem eigentlich, die Wertung.
Can't stop digging night city.
Fucking made noise.
Happy now, Jackie?
Yep, that's fucking high. Time to bail.
Oh my god, we're so fucked.
Habt ihr noch was zu sagen?
Also ich hoffe einfach, dass die Leute, die es schon gekauft haben, das Cyberpunk, dass sie auch trotzdem ihren Spaß auf jeden Fall damit hatten. Und auch, dass die Spieletests, die werden nicht... Man wird ja immer diskutieren drüber können, über Wertungen ungefähr. Und ich persönlich mache das auch sehr gerne und werde es auch die nächsten, hoffentlich, je nachdem, wie lange ich leben werde, werde ich noch 50, 60 Jahre lang noch mich drüber diskutieren, über Spielerwertungen und über Spieletests und mich mit Spielen auseinandersetzen. Und das macht auch Spaß. Also man sollte es nicht zu negativ betrachten, auch egal, ob es dann die Kritik negativer ausgedrückt ist oder mal ganz krass irgendwie derbe wird. Es macht trotzdem Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Das finde ich auch gerade das Schöne an diesen Spielen. Jetzt auch an den Wertungen will ich das auch nochmal festhalten. Also es macht Spaß, auch darüber zu diskutieren. Man muss nicht immer so negativ sehen, das Ganze, dass es dann immer nur darauf, dass es halt blöde ist, dass man das dann da stehen hat, sondern es ist ja auch schön, irgendwie darüber zu diskutieren. Ob es jetzt 2% Punkte mehr sind oder 3% Punkte mehr, weil vielleicht das irgendwie cooler ist oder dass es eigentlich total blöde ist von dem Spiel. Ach, das macht doch eigentlich Spaß, auch das Ganze. Also das ist doch auch das Schöne daran.
Ja, super, ja, genauso sollte man es sehen. Man sollte es also super ernst nehmen, auf der anderen Seite nicht zu ernst nehmen. Ich persönlich habe mich ab und zu, aber nur ganz selten, alle paar Jahre mal, alle 10 Jahre mal dabei ertappt, dass ich vielleicht sogar mal eine Wertung bewusst auch so gegeben habe, um Feedback zu bekommen. Das ist ja auch das Schöne an unserem Job. Das ist natürlich eine sehr riskante Sache und man so, ja, aber dass man vielleicht auch bewusst auf ein Feedback wartet. Entweder in Form von Leserbriefen, die früher tatsächlich waschkörperweise gekommen sind, oder aber jetzt hat man das Internet. Das ist so, gerade wenn man auch, also in den meisten Punkten sollte man sich als Tester sicher sein als Profi. In den seltenen Ausnahmefällen, wo man nicht sicher ist, kann man sich auf das Feedback freuen. Also etwas, wo ich dann auch mir bewusst bin, da lerne ich dann auch noch was. Aber meistens sollte man sich als Tester schon irgendwie sehr sicher sein. Und ja, genau.
Ja, ich glaube, das ist doch vielleicht ein ganz gutes Abschlusswort für den heutigen Podcast. Und sonst möchte ich mich verabschieden von euch. Ich war der Lennart.
Ich bin der Steffen.
Servus vom Vinny.
Und bis demnächst. Ich freue mich auf die Kommentare unter diesem Podcast. Tschüss.
Bis bald. Ciao.
Servus.